Hallo und herzlich willkommen zur Interviewreihe von und mit Sascha Koenigke rund um das Thema Digitalisierung im Bereich der Gastronomie und Kaffeeindustrie. Erstmal herzlich willkommen, Sascha.
Ja, hallo again.
Wir haben uns in der letzten Folge schon mit Nutzern, Trends und Strategien rund um Melitta Professional beschäftigt und wollen den Blick heute etwas weiter fassen. Und zwar mit dem Thema der heutigen Folge: Die Profi-Gastro der Zukunft setzt auf Orchestrierung statt Inseln. Kurzes Bild dazu, jeder kennt es, das immer volle Café nebenan oder die schicken Restaurants in der Nachbarschaft, wo man vielleicht auch wochenlang im Voraus reservieren muss. Das ist alles Gastro, aber mit Profi-Gastro hat das nur bedingt was zu tun. In der Profi-Gastro geht es stattdessen um Hochfrequenzbetrieb, um Taktung, um Menschen, die unter Zeitdruck arbeiten und um Systeme, die oft parallel laufen, obwohl sie eigentlich nahtlos zusammenspielen müssten. Und in dieser Folge untersuchen wir als erstes, was die Profi-Gastro eigentlich so Profi macht und schauen mit der digitalen Brille nach vorne. Wie sieht eigentlich eine Zukunft aus, in der die Profi-Gastronomie nicht aus einzelnen Geräten und Apps besteht, sondern als ein vernetztes System funktioniert? Wie entsteht ein Betrieb, in dem Maschinen, Softwareabläufe und Menschen denselben Takt finden? Sascha, du leitest den Bereich Digitalisierung bei der Melitta Professional.
Ja.
Und mit deinem Team beschäftigst du dich genau mit diesen Fragen, also quasi ein Top-Ansprechpartner, um zu diesem Thema einen Deep Dive zu wagen. Deswegen vielleicht nochmal, um dieses Bild so ein bisschen weiter fortzuführen. Wenn wir von Profi-Gastro sprechen, haben viele erstmal so ein bisschen dieses Bild von einem schönen Restaurant im Kopf. Wie würdest du eigentlich beschreiben, was Profi-Gastro eigentlich wirklich bedeutet und wie sie sich im Alltag von klassischen Gastro-Konzepten wie zum Beispiel so einem Café oder normalen Restaurant unterscheidet?
Also Profi-Gastronomie in der Ausprägung ist für mich tatsächlich eine Kette, wo letzten Endes das Kundenerlebnis nach vorne natürlich am besten konsistent immer das gleiche sein soll, egal wo ich mich befinde. Ne? Ich habe zum Beispiel eine Restaurantkette und es spielt keine Rolle, ob ich in Frankfurt dahin gehe oder ob ich in Hamburg dahin gehe. Mhm. Es ist im Prinzip die Qualität und auch das Angebot und das Produkt ist eigentlich immer das gleiche, was ich da letzten Endes erwarte.
Ja.
Und das erfordert letzten Endes oder hat ganz andere Anforderungen an das, was eigentlich in der Küche passiert oder auch im Hintergrund passiert, im Vergleich zu dem, Sterne-Restaurant, was du vielleicht dann irgendwo bei dir um die Ecke dann hast und da gerne mal so einmal mehr hingehst. Mhm. Das heißt, wir reden hier von Prozessen, die sehr stringent organisiert sind. Wir reden hier von Supply Chain, die perfekt organisiert ist. Wir reden hier von Geräten oder von Equipments, die aufeinander abgestimmt sind, um letzten Endes genau diese Parallelitäten gleich bei der Produktqualität überhaupt erst zu ermöglichen. Das bedeutet also, wenn ich dann mein Personal dort einsetze, ich habe ganz klare Vorgaben, wie ist meinetwegen, ich sag mal, die Haxe zuzubereiten oder wie müssen die Nudeln zubereitet werden, wie muss der Kaffee zubereitet werden, was ist mit der Kühlkette, kann die eingehalten werden, all diese Geschichten, wie lange muss frittiert werden, das ist im Grunde genommen alles haarklein festgelegt, um dann letzten Endes da diese gleichbleibende Qualität überall zu gewährleisten.
Ne? Höchste Effizienz.
Höchste, also maximale Effizienz, soweit das geht, ganz klipp und klar. Und da wird auch alles ein bisschen fett, was da über den Prozess dran hängt, wird eigentlich am besten weggetrimmt, muss man ganz klar sagen.
Mhm, okay. Was macht denn eigentlich diese Profi-Gastro so Profi? Sind das die Profi-Maschinen oder die Profi-Mitarbeiter?
Beides. Nein, da muss ich natürlich sagen. Also Ziel ist natürlich am Ende des Tages, dass die Maschine, dadurch, dass sie halt im Prinzip ein Automaton ist, der in der Lage ist, Dinge immer wieder gleich dann zu machen, da natürlich entsprechend so ein bisschen den Takt vorgeben kann. Mhm. Gerade bei dem Thema Gastronomie-Team, das am Ende geht es natürlich irgendwo auch immer um die Menschen. Mhm. Und ich sag mal, die beste Qualität wirst du nur hinbekommen, wenn du Top-Maschinen hast und Top-Personal. Brauchen wir nicht drüber reden, das ist ganz klar. Gerade in der Gastronomie, das Erlebnis, du als Kunde, du willst ja jetzt nicht nur das perfekte Essen haben, du möchtest auch, dass das Team natürlich entsprechend kompetent ist, freundlich ist. All das gehört natürlich mit dazu zu einem professionellen Gesamtergebnis.
Ja.
Die Realität ist natürlich, dass ich sag mal, aufgrund der auch Fachkräftemangel, wir werden vielleicht nachher auch nochmal drüber sprechen, du hast natürlich die Thematiken, dass du, das top geschulte Personal vielleicht jederzeit verfügbar hast.
Mhm.
Und da kommt natürlich, oder da kann natürlich eine Maschinen- oder ein Equipmentpark, der entsprechend smart ist und dir mit schlauen Hilfen letzten Endes Dinge an die Hand geben, die dann Personal in die Lage versetzt, trotzdem Top-Qualität zu erzeugen.
Das kann, indem es anleitet.
Anleitungen, das kann genau Hilfestellungen sein, bei der Produktzubereitung. Automatische Erkennung, genau, Füllstandserkennungen, dass du nicht in Leerstände reinläufst, dass du vielleicht auch entsprechende Supply-Chain-Prognosen bekommst, dass du nicht irgendwie auf einmal vor einem leeren Kühlschrank stehst. all diese Sachen kann dir dann natürlich, oder da kann dir die Digitalisierung ganz klipp und klar bei helfen.
Okay, spannend. Du siehst die Branche ja eher aus so einer Systemperspektive. Welche Szenen, Abläufe oder auch Herausforderungen sieht man in der Profigastronomie, die ein normaler Gast am Ende des Tages vielleicht auch gar nicht wahrnimmt?
Ja, im Prinzip genau diese Parallelität.
Du hast Supply Chain.
Genau, du gehst halt, das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Faktor, natürlich immer Verfügbarkeit von den Gütern, Verfügbarkeit der Geräte. In unserem Fall ist dann natürlich, die Maschine muss einwandfrei funktionieren. Am besten alle Füllstände sind voll aufgefüllt. Wir laufen nicht in irgendeinen Leerstand rein. Wir laufen nicht einfach mal in eine Reinigung rein. Das ist alles vernünftig vorher abgetimt, dass ich im Prinzip zu meinen Peakzeiten, die ich ja kenne, ne, ob das dann abends ist oder mittags ist, immer genau die volle Verfügbarkeit am Ende des Tages habe. Und das kann ich mit digitaler Unterstützung natürlich ganz klar steuern. Und das machen nicht nur wir so. Wenn man sich das, ich sag mal, in der Profiküche anguckt heutzutage, da gibt es alle großen Player, setzen eigentlich dort auf große Systeme, die im Hintergrund genau diese Fähigkeiten zur Verfügung stellen. Auch mit großflächigen Displays, da natürlich den Menschen so viel Info wie möglich an die Hand zu geben, um dann die gleichwertige Qualität zu erzeugen. Ne? Und da ist dann letzten Endes auch dann das Spielfeld ein bisschen anders. Da geht es nämlich dann darum, wie integrierst du dich eigentlich? Also weg von dem, wir sind der Komplettdienstleister, ich glaube mal, sag mal, bei deiner kleinen Restaurantkette, wo alles vom Liter vielleicht kommt, hinzu, so, jetzt sind wir hier ein Player von mehreren, ne? Und jetzt geht es darum, wie können wir diese Systeme, und das ist dann nämlich die hohe Kunst, miteinander vernetzen am Ende des Tages, um dann wiederum für die Mitarbeiter und für den Betreiber selber da den maximalen Mehrwert rauszuholen.
Ja, spannend. Wenn wir dieses Grundbild von der Profi-Gastro jetzt einfach auch klar vor Augen haben, lohnt sich vielleicht auch mal ein Blick auf den Moment, in dem sich diese Branche eigentlich gerade befindet. Denn viele der Besonderheiten, die du gerade beschreibst, stehen ja aktuell ja auch irgendwie vor einem hohen Veränderungsdruck. Und deswegen lass uns da mal einmal anschauen, was sich da gerade eigentlich konkret verändert und welche Herausforderungen eigentlich diese Branche gerade umtreiben. Und zwar lass uns noch einmal kurz zusammenfassen, was sind eigentlich so die größten Probleme, die in der Gastro als auch in der Profi-Gastro gerade bestehen. Irgendwie Personalmangel hast du ja gerade schon genannt.
Genau.
Ist ja wahrscheinlich ganz oben. Was sind dann noch irgendwie Herausforderungen?
Die ja gut, Kostendruck ist natürlich immer da ein Thema. Ne? Also Gastronomie ist immer, das ist auch jetzt nicht erst in den letzten Jahren so, steht immer unter hohem Kostendruck am Ende des Tages. Also da geht es deswegen auch diese Effizienzgedanken dabei.
Und trotzdem mit einem hohen Qualitätsanspruch.
Natürlich. Na klar, das ist ja das, was nachher deine Marke nach außen hin auch ausmacht. Ne? Aber für dich ist natürlich auch wichtig, gerade wenn ich jetzt mal beim Thema Kaffee bleibe, wenn ich einen Kaffee produziere, dann reden wir hier von grammgenauer Einwaage. Das bedeutet, wenn ich jetzt einen Espresso definiere, dann weiß ich genau, wie viel Gramm Kaffee da reinrieseln. Und ich kann auch genau steuern und auch nachher am Ende des Tages ermitteln, wie effizient bin ich da eigentlich gewesen. Denn ich sag mal, jeder Mahlprozess, der für die Katz war, ja, also der irgendwo dann verschwindet, der, wenn ich das skaliere, der führt halt zu enormen Kosten. Und das ist genau dieser Kostenfaktor. Und gerade wenn man sich anschaut, wie sich da im Kaffeesegment vor allen Dingen die Preise aktuell entwickeln. Ja. Ne, jeder hat es vielleicht auch schon zu Hause mitbekommen, wenn man jetzt einkaufen geht und sich sein Kilo Kaffee holt, der Preis ist
das braune Gold.
Das ist mittlerweile das braune Gold, wir entwickeln uns dahin. Ja, es ist halt mehr und mehr ein Luxusgut, muss man auch ganz klar sagen. Ne? Und umso wichtiger ist es natürlich genau da, in dem Prozess keinen Ausschuss zu produzieren. Ja, weil man möchte, das ist halt bares Geld am Ende des Tages.
Okay. Wenn du jetzt noch mal so ein bisschen auch den Blick nach vorne richtest und auf die nächsten Jahre schaust, welche Entwicklungen werden da eigentlich die Profi-Gastro am stärksten prägen, noch bevor wir jetzt irgendwo über Technologie und Co. sprechen? Was hat da den größten Einfluss in deiner Sicht?
Ja, ich denke, es wird, also dieses ganze Thema Rohstoff wird Thema werden. Das glaube ich schon. Das ist auch sich sicherlich nicht nur im Bereich Kaffee so abspielen, sondern das wird auch wahrscheinlich bei allen anderen Lebensmitteln ein Thema werden. Ne? Also Verfügbarkeiten von entsprechender Qualität. Und da geht es dann halt auch wieder, ne, immer wieder das Thema Effizienz. Was du natürlich als Kunde selber eigentlich gar nicht so sehr mitbekommen möchtest, das ist ja dann auch so ein bisschen das hinzubekommen, diese Trennung zwischen dem, was ist eigentlich in der Küche, was läuft da eigentlich ab, was läuft im Backoffice ab, hinzu, was ist nachher dein Erlebnis nach vorne. Du willst natürlich davon eigentlich nichts mitbekommen am Ende des Tages. Ne? Und das ist im Prinzip so ein bisschen die Kunst. Und das ist etwas, was wir technologisch nicht lösen können komplett, aber optimieren können. Sicherlich.
Okay. Jetzt hast du gerade schon mal so ein bisschen skizziert, man ist als Hersteller von Profi-Gastro-Geräten nicht alleine in einem Restaurant, in einem größeren Betrieb. Und insofern ist das Zusammenspiel von Geräten immer wichtiger, so unter diesem Stichwort Orchestrierung statt Inseln. Ja. Was verstehst du eigentlich darunter und wie würdest du diesen Ansatz erklären?
Orchestrierung ist ja im Grunde genommen, der Name sagt es ja schon, du hast viele, viele, viele Spieler vor dir, die haben alle so ein Instrument und am Ende des Tages muss ich dafür sorgen, dass die alle im Einklang eine Symphonie ergeben. Und dafür brauche ich im Grunde genommen jetzt aus der Equipment-Sicht erstmal natürlich auch eine Plattform, die dazu in der Lage ist. Also ich muss die Möglichkeit haben, dass ich sag mal ein Konvektionsofen auch irgendwie seine Informationen und auch eine Schnittstelle zur Verfügung stellt, um zum Beispiel dann Zeit-Timing meinetwegen mit der Fritteuse zu machen. Oder ich kann zum Beispiel mir den Kühlschrank genau angucken und weiß genau, wie oft die Tür offen gewesen ist. Ist meine Kühlkette eingehalten? Da sind ja auch im Prinzip Food-Safety-Anforderungen, die du weltweit übrigens hast, die du mit solchen Sachen überwachen kannst. Und dann geht es darum, ich möchte mir natürlich als Verantwortlicher in den verschiedenen Segmenten jetzt natürlich nicht 15 verschiedene Plattformen am Ende des Tages angucken, sondern eigentlich wäre es natürlich schön, wenn ich das an einer einfach zugänglichen Stelle hätte. Mhm. Und da kommt es dann vor allem darauf an, welche Schnittstellen bringst du halt mit. Ne? Also wir sind natürlich auch von dem Full-Service-Gedanken gekommen und haben gesagt, pass auf, es gibt hier bei uns die Kaffeemaschine, es gibt eine Plattform, du hast ein Portal, kannst das alles machen. Aber uns war natürlich von vornherein klar, dass das auf gar keinen Fall ausreichen wird, weil ein Profi-Gastronom, ein System-Gastronom, der hat im Zweifel sowieso schon sein eigenes Scheduling-System, hat seine eigenen Backend-Systeme. Ja. Und der sagt, okay, pass auf, ich brauche eigentlich nur eine Schnittstelle, gib mir eine API. Ne? Da kann ich mich hoffentlich andocken. Alles, was du hier einsammelst, das ist alles toll. Das brauche ich auch, aber das werde ich in meinem eigenen System weiterverarbeiten.
Also Stichwort Interoperabilität.
Interoperabilität ist das A und O an der Stelle. Also da möchte eigentlich dann auch keiner mehr die 15. Plattform integrieren, sondern die wollen eigentlich nur wissen, wie gibt es hier eine Cloud-to-Cloud-Schnittstelle letzten Endes, platt gesagt. Und kann ich da im Prinzip alle diese Features, die ihr mir verkaufen wollt, auch gezielt über mein System ansteuern.
Ähnlich letztlich auch, wie es im Smart-Home-Bereich, wie jeder Endkunde tickt. Genau. Da möchte man ja auch weg von... Exakt. Ich habe 30 unterschiedliche Geräte von Herstellern und nutze auch eben entsprechend viele Apps, sondern ich habe vielleicht meine Unified-App, wo ich wirklich einen Systemzugang habe.
So ist es.
Und das heißt, diese Anforderungen treffen euch da auch.
Hundertprozentig. Und ich sag mal so, die großen Player, die haben entsprechende Plattformen ja auch schon. Ne? Die benutzen die auch schon. Und teilweise gehen die auch noch einen Schritt weiter und sagen, aus wettbewerbstechnischer Sicht sind zum Beispiel Zubereitungsdaten, also Produktionsdaten aus meinen Maschinen, eigentlich auch ein Betriebsgeheimnis. Also eine Sache, die sie auch vielleicht einem Militär nicht unbedingt zur Verfügung stellen wollen. Ne? Also es gibt bei uns unterschiedliche Möglichkeiten, wie die Maschinen konnektiert werden können. Das ist auch nicht nur die Kaffeemaschine so, das ist für die anderen Devices in meiner Küche genauso. Mhm. Ich kann das auch komplett lokal in die eigene Hand nehmen. Haben wir auch Kunden, die das exakt so machen. Mhm. Die sind für uns halt, ich sag mal, datentechnisch zwar dunkel, nutzen aber komplett unsere Technologie, die wir ihnen aber auch zur Verfügung stellen, mit allen Features, die Maschine mitbringt. Ne? Mhm. Und dann können die sich quasi eine komplett eigene Infrastruktur aufbauen oder können auch ihre bestehende Infrastruktur nutzen und unsere Maschine da entsprechend mit einbauen. Dann hast du im Prinzip genau diese Fähigkeit, überhaupt als Spieler, denn wir sind ja auch nur ein Spieler in dem Orchester, überhaupt mitspielen zu können und ein Dirigent uns überhaupt orchestrieren kann.
Mhm. Aber kannibalisieren nicht genau solche Cloud-to-Cloud-Schnittstellen dann am Ende des Tages auch eure Produkte wie beispielsweise Melita Insights?
Ja, das kann passieren. Das ist der Grund, warum wir Insights im Prinzip auch auf ein ganz klares Umriss des Kundensegments zugeschnitten haben. Mhm. Hier sagen wir ganz klar, das ist für den Gastronomen interessant, der irgendwo zwischen 2 und, sagen wir mal, 100, 150 Maschinen sich bewegt. Mhm. Technisch können wir natürlich auch mehr, aber sag mal, vom Produktplacement her wollen wir uns in dem Segment bewegen, weil da gehen wir davon aus, dass der Kunde noch nicht die Größe hat, um sich eine entsprechende Plattform mit einem entsprechenden Backend in Eigenregie letzten Endes leisten zu können.
Ja.
Wobei man auch sagen muss, auch wir sehen da mittlerweile durchaus Effekte, wo der Kunde dann das Insights zum Beispiel auch im Pre-Sales sich anschaut. Da geht es ja dann auch zum Beispiel darum, wir als Melita nehmen das halt als Flagship-Implementierung, wie sage ich immer so schön. Mhm. Das heißt, wenn ein Kunde Interesse daran hat zu sehen, was kann denn eigentlich MPCS im Bereich Digitalisierung, dann sage ich immer, okay, pass auf, am schnellsten, am einfachsten geht das, wenn wir uns mal das Insights angucken. Denn da ist ein sehr breites Anwendungsspektrum enthalten, sehr leicht verständlich. Und man kriegt eine Idee davon, was ich alles bekomme, wenn ich eine Melita-Kaffeemaschine mir hinstelle. Denn all diese Fähigkeiten kannst du natürlich auch auf anderem Wege nutzen. Und dann merken die immer schon so, cool. Und irgendwie ist es auch relativ intuitiv. Und die Frage, die wir jetzt immer häufiger auch hören und mit der wir uns jetzt auch demnächst dann auseinandersetzen werden, ist, kann ich denn eigentlich auch mal anderen Devices hier reinhängen? Wir haben zum Beispiel andere große Player im Bereich.
Von anderen Herstellern.
Von anderen Herstellern, natürlich, klar. Weil die sagen dann, das könnte die Plattform sein, die ich dann benutze. Das könnte das Portal sein, das ich dann benutze, um meine Orchestrierung dann zukünftig zu machen.
Was für euch ja cool ist.
Was für uns cool wäre. Ist übrigens eine Geschichte, haben wir uns nicht träumen lassen. Also als wir damals damit angefangen haben und darüber debattiert haben, lassen wir Third-Party-Produkte zu, haben wir tatsächlich die Entscheidung getroffen, es erstmal nicht zu tun.
Ja.
da gibt es keinen technologischen Grund für. Technologisch ist das natürlich alles integrierbar heutzutage. Ne? Das war eine rein produktstrategische Entscheidung. Aber das ist ein Thema, was wir jetzt auch nach und nach hinterfragen müssen. Große andere Equipment-Hersteller im Bereich Küche, die machen das auch schon aktiv mit ihren Plattformen. Wir haben auch tatsächlich Projekte laufen, wo wir dann als Mitspieler uns in deren System integrieren werden. Da ist zum Beispiel ein großer Hersteller von Convectomaten, die auch eine ziemlich fähige IoT-Plattform haben. Und da ist dann zum Beispiel auch ein Großkunde, der dann sagt ganz klar, ja, das nehmen wir als führende Plattform und ey, Melitta, habt ihr Schnittstellen, um dann letzten Endes das damit anzudocken? Und da können wir natürlich dann auch mitspielen. Ne?
Spannend. Welche Voraussetzungen braucht es eigentlich, damit Technologieanbieter wie zum Beispiel Point-of-Sale-Player, Betreiberinnen, Servicepartner wirklich als ein System funktionieren? Und warum wird Offenheit aus deiner Sicht vielleicht irgendwann sogar auch ein echter Wettbewerbsvorteil?
Ja, das ist tatsächlich auch, ich habe es ja gerade schon auch kurz erwähnt, nicht ganz so ein einfaches Thema, gerade wenn es um das Thema Postanbieter geht. Am Ende des Tages betrachtet man natürlich sein Kassensystem, sein Point of Sales als kritisches System am Ende des Tages. Darüber läuft natürlich Payment und da sind auch noch bestimmte andere Informationen enthalten, die durchaus kritisch sind.
Aus regulatorischer Sicht.
Aus regulatorischer Sicht. Und wir haben natürlich das Thema, wenn wir hier von Digitalisierung sprechen, reden wir am Ende irgendwo auch von Netzwerk. Das bedeutet, irgendwo müssen Geräte in einem Netzwerk miteinander kommunizieren. Dann kommt nämlich als nächste Schicht die IT-Security dazu, wo dann im Prinzip auch natürlich dann die jeweilige Konzern- oder die Unternehmens-IT mitreden möchte und sagt, okay, pass mal auf, ihr wollt jetzt hier eine Device-Kaffeemaschine mit unserer Kasse zusammenpacken, die irgendwie vielleicht auch mit dem ERP-System verbunden ist.
Ja.
No way, ne? Und dann hast du im Prinzip ein ganz anderes Thema. Da musst du dann im Prinzip dir Gedanken darüber machen, okay, wie sieht denn das eigentlich sicherheitstechnisch aus? Du musst belegen, dass dein Device entsprechende Anforderungen erfüllen kann und du musst dann auch voll in den Dialog gehen. Und das ist halt momentan, heute, Stand heute, ein extrem steiniger Weg, durchaus, ne? Was dann letzten Endes dazu führt, dass man dann so Bypass-Entwicklungen macht, wo man sagt, okay, ich müsste es eigentlich integrieren, aber der Weg ist zu steinig, ist viel zu schwierig, dann lass uns lieber irgendwie einen Bypass legen, wo wir dann über irgendwelche, ich sag mal, ne, QR-Code zum Beispiel, losgelöst zwei Systeme miteinander kommunizieren lassen, die dann aber eigentlich auf direkten Wege nicht mehr miteinander reden dürfen, aus bestimmten Gründen. Und da müssen wir, glaube ich, alle im Bereich der Digitalisierung, also auch mit den Postherstellern, auch wenn das ein schwieriger Dialog ist, uns darüber Gedanken machen, wie können wir solche Schnittstellen in Zukunft einfach standardisieren. Also es wird keinen Standard geben, der irgendwo vorgegeben ist. Es wird irgendwas geben, was sich herauskristallisieren wird. Da gehe ich ganz stark von aus. Aber das ist auf jeden Fall ein Thema, was kommen muss. Da ist Smart Home tatsächlich teilweise schon deutlich weiter.
Vielleicht, weil auch regulatorisch nicht so sehr betroffen. Aber kann und muss sich da auch regulatorisch was ändern? Oder hat es aus deiner Blickweise auch auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung, dass diese Systeme so sehr voneinander abgeschnitten
sind? Es hat natürlich eine Daseinsberechtigung. Ne? Ich hatte es in der ersten Folge schon gesagt, ich komme ja eigentlich auch aus der klassischen Business-IT und war eigentlich immer traditionell auf der genau anderen Seite.
Ja.
Und ich kann auch genau nachvollziehen, wo das eigentlich herkommt, dass man da eben nicht bereit ist, gerade aus IT-Security-Sicht beliebige Devices in meine Netzwerke reinzulassen. Weil wer sichert mir denn zum Beispiel zu, dass eine Melitta-Maschine nicht auf einmal das Einbruchstor für den nächsten Hack in meinem System ist? Ne?
Ja.
Das kann dir keiner zusichern und das Risiko will natürlich dann an der Stelle auch keiner übernehmen. Wir haben natürlich jetzt regulatorisch, gerade im Bereich EU, passieren Dinge. Die sind natürlich erstmal, sagen wir mal ganz klar, für die Hersteller erstmal Pain am Ende des Tages wieder. Ne? Also wenn es jetzt um Cyber Resilience Act zum Beispiel, wo es dann darum geht, deine Systeme entsprechend dann, ja, zu härten. Also dass du gewissen Sicherheitsleveln halt genügst, ne? Je nachdem, was du für ein Device dann letzten Endes hast. Das ist natürlich eine sehr europäische Sicht am Ende des Tages. Wird natürlich in Amerika oder auch in Asien teilweise wieder komplett anders betrachtet. Es muss sich da irgendwas rauskristallisieren. Und ich denke mal, das wird es auch tun. Wir werden jetzt nach und nach immer mehr so, Best Practice Implementierung sehen. Und da werden sich dann alle dann nach und nach dran orientieren. Und ich denke, es wird auf jeden Fall auf klassische Schnittstellen, die wir auch teilweise heute schon haben, vielleicht sogar auch in Anlehnung an Smart Home sicherlich Dinge geben, die wir da verwenden werden. Und man wird einfach sehen müssen, ob wir in dem Bereich Post da so ein bisschen Öffnung am Ende des Tages sehen.
Okay. Wenn wir dieses Bild jetzt mal so ein bisschen weiterzeichnen, was wir zu Beginn der Folge schon mal so ein bisschen anskizziert haben. Wir haben da ja so ein bisschen überlegt, wie die Profi-Gastro heute aussieht und unsere Zuhörer quasi im wahrsten Sinne des Wortes mal so ein bisschen mit hinter den Tresen genommen. Das Ganze jetzt mal so ein bisschen 10, 50, vielleicht sogar 100 Jahre weiter geblickt. Ich weiß, deine Glaskugel reicht so weit.
Oh.
Stell dir da mal eine ideal orchestrierte Profi-Gastro-Szene vor. Gibt es da was, bei dem du sagst, so fühlt sich die Zukunft an? Und was sind die Dinge, die ihr gerade bei Melitta schon tut, die darauf vielleicht sogar schon ein Stück weit einzahlen? Hast du da so ein Bild von der Zukunft, was du auch anstrebst oder was ihr anstrebt?
Tja, also 50 bis 100 Jahre ist natürlich schon extrem weiter Horizont. Da drucken wir uns wahrscheinlich den Kaffee irgendwie selber oder was, keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Gut, Star Trek hat es ja häufig genug vorgemacht. Und, also ich meine, wir Zukunft quasi schon...
Es wird ja schon mal in der Arbeit. Und wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, Kaffee wird ja oder ist ja mittlerweile schon teilweise Luxusprodukt. Oder es war eigentlich schon immer irgendwie ein Stück weit Luxusprodukt.
Verknappung der Rohstoffe und Ressourcen.
So, und dann, weiß ich nicht, gibt es aber vielleicht auch eine Synthese möglich. Also es wird natürlich auch schon da an der Stelle geguckt. Ne? Gibt es da entsprechend synthetische Lösungen, die gleichbedeutend oder irgendwie den Kaffee ersetzen können, substituieren können. Aber generell, wo wollen wir 50 bis 100 Jahren hin? Also die Optimierung wird natürlich weitergehen. Und auch wenn das Thema später nochmal kommt, KI ist natürlich so eine Geschichte, wo es dann darum geht, solche Prozesse, und da, ich rede jetzt hier nicht von LLMs oder sonst was, ich rede jetzt hier von speziell KI-Systemen, die für solche Supply Chain Orchestrierungslösungen mehr oder weniger auch erschaffen werden. Mhm. Und da ist es im Prinzip einfach nur notwendig für uns, möglichst alle Features, die unsere Maschinen in Zukunft bieten werden, bis hin zu UI-Features auch entsprechend mit Schnittstellen so zu unterlegen, dass solche Systeme überhaupt in der Lage sind, darauf zuzugreifen. Denn eine KI ist auch nur so gut wie die Sachen, die sie bedienen kann. Mhm. Und da muss man ganz klipp und klar sagen, da muss einfach an den Schnittstellen entsprechende Breite auch geschaffen werden. Ne? Da sind wir heute auch noch nicht. Viele Funktionen verstecken sich natürlich teilweise immer noch im Innern der Maschine, die wir nicht ohne weiteres zugänglich machen. Mhm. Das muss sich konzeptionell ändern. Das wird sich konzeptionell auch deutlich ändern mit den nächsten Generationen, die wir erschaffen. Da seid ihr auch mit von der Partie, wo wir ganz klares Augenmerk darauf legen, diese Maschine existiert nicht mehr alleine. Wir gehen immer davon aus, dass diese Maschine sich in eine beliebige Landschaft integrieren können muss. Ja. Ja? Und das gilt vom UI bis zu den untersten Funktionen, muss das möglich sein. Und das ist das, was wir Stand heute erschaffen. Mhm. Und ganz ehrlich, in 50 Jahren, ich weiß nicht mal, ob wir noch ein eigenes Betriebssystem auf der Maschine laufen haben oder ob das nicht dann alles quasi durch eine KI-Instanz am Ende des Tages gesteuert wird. Mhm. Ne? So schnell dreht sich die Welt. Ne? Und wenn man sich anguckt, heute lernt die KI Autofahren. Warum sollte sie nicht eine Kaffeemaschine steuern können? Mhm. Das ist auch nur Regeltechnik.
Was sind da Szenarien, Use Cases, die du rund um KI im Produkt siehst? Woran denkst du da als erstes? Vielleicht nochmal für den kürzeren Zeithorizont und nicht sofort 100 Jahre in die Zukunft. Was muss eine Kaffeemaschine von Melitta in 5 bis 10 Jahren können?
Also dann sind wir natürlich erstmal wieder im Bereich der Verfügbarkeit der Maschine und dann sind wir gleich schnell beim Thema Predictive. Ne? Und das ist das, wo KI natürlich erstmal ganz naheliegend einen Riesenschritt bieten kann. Ne? Also durch Daten, die ich digital erfasse, kann ich im Prinzip KI-Systeme ja so weit aufschlauen und so weit anlernen, dass die in der Lage sind, mit jedem beliebigen Snapshot, den ich immer aus meiner Datenscheibe liefere, eine Prognose zu erstellen, wie wahrscheinlich ist es, dass Event XY innerhalb eines bestimmten Zeithorizonts eintritt. Das wird immer besser werden, das wird immer besser werden. Die Systeme können auch, sind immer besser trainierbar. Und ich rede jetzt hier nicht von den riesen Lernläufen LLM, die sich momentan nur Google leisten kann, sondern ich rede von kleineren Systemen, die deutlich angepasster sind auf das, was zum Beispiel MPCS tut oder was Gastro am Ende des Tages tut. Mhm. Und da werden wir definitiv deutliche Mehrwerte sehen, wenn es um das Thema Service geht. Mhm. Und das ist dann auch ein gastronomieweites Thema. Das wird nicht nur bei uns sein, das wird auch nicht nur in der Gastro so sein. Ne? Das wird eigentlich für alle Devices irgendwann so sein.
Mhm. Da gibt es ja auch eigene Lösungen aus dem eigenen Haus. Stichwort Melina.
Melina ist natürlich, das
eigene LLM aus dem Hause Melitta.
Genau, das ist unser internes LLM, exakt. Ja. Das ist im Prinzip auch etwas, was wir natürlich kulturell erstmal verankern müssen. Ne? Melitta ist auch altes deutsches Unternehmen, Familienunternehmen, hat auch entsprechende traditionelle Werte, aber ist natürlich immer auch an Zukunft interessiert. Deswegen sitze ich ja auch hier. Mhm. Und auch wir müssen uns dem Thema KI definitiv stellen. Und Melina ist im Grunde genommen so unser Ansatz, um innerhalb der Kultur von Melitta das Thema KI einfach voranzutreiben, einfach zu verankern, auch das Mindset entsprechend letztendlich in den Köpfen zu verankern. Mhm. Viele benutzen es im Privaten schon, ob das jetzt ein Gemini ist, ob das ein ChatGPT ist. Viele sehen auch schon den Mehrwert, den es hat, gerade bei, ich sag mal, Textverarbeitung, Übersetzung, riesengroßer Vorteil ist. Auch so aus der Maschinenentwicklung, klassischer Pain, Screen-Texte übersetzen, Meldungstexte übersetzen auf alle Sprachen der Welt. Ja. du hast das ganze Prozess übergreifen, muss das konsistent sein mit Wordings und so weiter. Heute machst du das kompliziert mit deinem Übersetzungsbüro. Morgen oder eigentlich jetzt schon, du schmeißt ins LLM und die sind extrem gut. Ne? Ja. Und du kannst denen entsprechende Rules jetzt mitgeben und dann übersetzen die auch in den Wordings, wie du sie gerne haben möchtest. Ne? Ja. Und das sind so Dinge, die wir intern auch schon mit Melina tun. Ne? Ja. Und dann gucken wir uns natürlich an, wie können wir unseren Serviceprozess erstmal optimieren. Wir schauen uns natürlich erstmal die Sachen an, die wir am ehesten beeinflussen können.
Ja.
Also unsere internen Prozesse. Und da sehen wir schon, gerade im Bereich First-Time-Fix, so nennen wir das. Also das heißt, du hast ein Thema mit der Maschine, nimmst mit uns Kontakt auf. Wie gut sind wir darin, in dieser einen Kontaktaufnahme das Problem für dich schon zu lösen?
Ja.
Ja? Und das machen wir schon unterstützt mit Melina. Die hat im Prinzip erstmal unsere ganzen technischen Beschreibungen der Maschinen verinnerlicht, hat dann entsprechende Informationen aus unserer Service-Historie, aus dem SAP letzten Endes dazugeladen und unterstützt aktiv unsere Agents da drinnen bei Problemstellungen, die der Kunde am Telefon, an der E-Mail oder wo auch immer, in welchem Channel du Kontakt aufnimmst, dann letzten Endes zu einer Lösung mit entsprechendem Tiering, ne? Was kannst du tun? Erstmal erster Schritt, zweiter Schritt, dritter Schritt, bis hin, klar, am Ende des Tages, wenn es dann, ich sag mal so, in den orangen Bereich reingeht, dann ist es wahrscheinlich ein Thema, wo ein Techniker hin muss. Aber wir haben vorher 3-4 Steps, die kannst du direkt am Telefon machen. Mhm. Und es läuft jetzt aktuell die Messung, wie viel an First-Time-Rates oder First-Time-Fix-Rates wir jetzt im Prinzip als Zuwachs sehen werden.
Mhm. Auch direkt die Messbarkeit.
Direkt die
Messbarkeit. Mit dem Filter aber quasi noch davor. Es ist ein Melita-Agent, der noch Melina
stand heute
noch nicht direkt mit dem Anknüpfungspunkt an den
App. Exakt. Das ist natürlich dann auf der Roadmap der nächste Step, dass man sagt, okay, pass auf, wenn wir sehen, wir haben die internen Erfahrungen sind so gut, dass wir sagen, okay, wir können das ganze System eigentlich auch dem Kunden direkt zur Verfügung stellen. Ja. Ne? Es macht dann eigentlich gar keinen Sinn mehr, das hinter einem Menschlichen Operator zu verstecken. Der kann sich um viel bessere Dinge kümmern, als dann am Telefon, ich sag mal, nur die LLM zu bedienen. Mhm. Wir finden, die Arbeit wird ja nicht weniger, ne? Nur weil er diesen Task nicht mehr macht. Ist ja auch mal so ein bisschen diese Illusion, dadurch, dass ich jetzt einen Agent habe, verschwinden hier irgendwelche Arbeitsplätze. Wir werden die Arbeitskräfte anders einsetzen können. Ne? Ja. Aber ich sag mal so, zum Kunden macht es dann auch keinen Sinn mehr, den AI-Agent zu verstecken.
Mhm. Und auch da letztlich ein ähnlicher Ansatz wie bei dem Schritt in Richtung Cloud. So ein bisschen die Verknüpfung aus Tradition von Melita plus dem technologischen Fortschritt. Ihr geht nicht sofort den Weg und setzt auf die Modelle der Big Player, sondern versucht da auch so ein bisschen den eigenen Ansatz zu wählen, auch so ein bisschen mit Blick auf Datensicherheit, Datenschutz. Interessanter Ansatz.
Ja.
Bleibt da eurer Linie auf jeden Fall sehr treu. Spannend. Persönlich, woran würdest du eigentlich in 5 Jahren erkennen, dass Orchestrierung in der Branche wirklich angekommen ist? Noch was Leichtes zum Abschluss.
Woran ich das erkennen würde, dass sich Quasi-Standards entwickeln. Also welche Lösung oder welche Plattform findest du eigentlich, sage ich mal, in 2 von 3 Fällen vor? Mhm. Daran erkenne ich, dass Orchestrierung an den Punkt gekommen ist, wo das halt wirklich dann einfach zu einem Quasi-Standard sich entwickelt hat. Mhm. Und wenn ich dann sehe, okay, ich gehe zum Kunden XY und ich sage schon, setzt ihr das und das ein? Und sie sagen, gut, dann tu es.
Mhm.
Supporten wir.
Und du sagst schon, der Schritt dahin ist eher ein Konvergieren. Also es werden große Unternehmen vorangehen, werden Standards prägen und dann wird sich der Markt so ein Stück weit dahin konvergieren.
Davon ist auszugehen. Also so war die Entwicklung bisher und ich denke, das wird sich jetzt auch nicht innerhalb der nächsten 5 Jahre ändern.
Mhm.
Ja. Spannend. Ich hatte es in der ersten Folge schon gesagt, gerade in diesem Segment, also wirklich in der absoluten Profi-Gastro, da ist der Markt deutlich schneller noch unterwegs, als wir es als Anbieter teilweise sind. Das muss man ganz klar sagen.
Mhm. Spannend. Damit schließen wir den Blick in die Zukunft der Profi-Gastro. Ganz, ganz lieben Dank, Sascha, für die Einblicke und vor allem auch den weiten Blick über den Tellerrand. Von den großen strategischen Fragen bis hin zu wirklich ganz konkreten digitalen Herausforderungen.
Erinnere mich in 50 Jahren, ne? Ja.
Das war der sehr weite Blick über den Tellerrand. Wenn ihr da draußen etwas mitgenommen habt, dann vielleicht, Digitalisierung passiert nicht nur im Gerät, sondern im Zusammenspiel. Danke, dass ihr dabei wart und wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Folge.